Einmal sagte eine ganz weise Frau im Bewerbungsgespräch, lügen beide Seiten. Heute sind wir in Wien mit HR-Managerin Alexandra Winternauer-Wörgetter. Sie ist seit 5 Jahren Verantwortliche für die HR-Agenten bei KWR Rechtsanwälte, die by the way auch Paragraphinnenpartner sind. Heute gehen wir vielen Fragen in Richtung Bewerbungsgespräch nach und im Rahmen dieser Folge wollen wir wertvolle Tipps für dein nächstes Bewerbungsgespräch geben. Liebe Alexandra, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Dora.
In deinen 15 Jahren als HR-Verantwortlicher, wie viele Bewerbungsgespräche hast du geführt?
Ja, ich habe gestern in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch tatsächlich einmal überschlagen, wie viele es denn waren und habe eine grobe Schätzung gemacht. Und ich denke, ich bewege mich hier tief im vierstelligen Bereich.
Wow.
Schätzungsweise sind so zwischen 2.000 und 3.000 Gespräche, die ich geführt habe. Manche besser, manche schlechter.
Wahnsinn, ich freue mich sehr herauszufinden, welche gut waren und welche schlecht waren. Man kann viel daraus lernen.
Ja.
Aber beginnen wir mal mit den Basics. Für unsere Zuhörerinnen, die noch gar keine Ahnung haben, was ist der typische Ablauf von einem Bewerbungsgespräch?
Ja, also was der typische Ablauf ist, kenne ich zwar aus dem Lehrbuch und so wie es unterrichtet wird. Ich kenne es so, wie ich es normalerweise mache. Ich bin mir sicher, es gibt Bewerbungsgespräche, die auch ganz anders ablaufen. Aber ich kann dir mal erzählen, wie es ablaufen würde, wenn du dich bei KWR bewirbst und Konzipientin werden möchtest oder, ich weiß es nicht, unseren Empfang betreuen möchtest.
Sehr gerne.
Normalerweise bemühe ich mich, eine nette Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Das heißt, die ersten paar Worte, das wird die Begrüßung sein, das wird eine Vorstellung sein, wer bin ich, warum bin ich hier und was ist mein Konnex zur Position, das ist ja oft auch nicht ganz klar. Und das Thema Klarheit ist mir grundsätzlich sehr wichtig. Also ich versuche auch, jetzt abseits von verschiedenen Smalltalk-Themen, die man am Anfang vielleicht abhandelt, versuche ich auch zu Beginn schon einen klaren Überblick zu geben, was mein Gegenüber erwartet. Das heißt, ich gebe mal ganz kurz einen Leitfaden, was wir jetzt vorhaben. Das ist im Normalfall, beginnt es damit, dass ich den Bewerber oder die Bewerberin einmal abhole und sage, wer wir sind, damit man das einmal einordnen kann. Also wie groß sind wir, was machen wir und wie muss ich die Position, um die es jetzt geht, in diesem großen Ganzen einordnen. Das nimmt normalerweise schon relativ viel Zeit in Anspruch, weil mir persönlich das eben so wichtig ist, Klarheit zu schaffen. Ja, es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass sich Bewerberinnen bei Unternehmen bewerben. Eigentlich ist es ja mittlerweile fast umgekehrt und das darf man auch nie vergessen, das muss man im Hinterkopf behalten. Dementsprechend versuche ich schon zu Beginn ein zumindest grobes Bild zu skizzieren, worum es geht.
Ja. Was super wichtig ist, weil de facto möchte man ja, dass es für beide Seiten passt.
Genau. Und wichtig ist auch, ich betrachte ein Bewerbungsgespräch immer als Zwiegespräch und ich glaube, das ist schon mal der erste wichtige Tipp, den man mitnehmen sollte und den man sich vor Augen halten sollte. Es ist ein Gespräch auf Augenhöhe und zwischen gleichberechtigten Gesprächspartnern oder Gesprächspartnerinnen. Ja? Also das ist mal das Erste. Der Einstieg, der kann, wie gesagt, schon ein bisschen länger dauern und manchmal auch schon ein bisschen ausführlicher werden. Und dann drehe ich den Spieß meistens um und werfe den Gesprächsball meinem Gegenüber zu. Dann geht es darum, die Bewerberin und die Bewerberin richtig gut kennenzulernen. Ich bin dann normalerweise relativ frei, das heißt, ich lade mein Gegenüber ein, mir einen Überblick über den Werdegang zu geben. Das ist immer, das klingt so platt, aber das ist immer ein ganz guter Anknüpfungspunkt und darüber kann auch jeder wohl ganz gut erzählen.
Ich hoffe mindestens. Ich weiß, oft in Bewerbungsgesprächen kommt oft die Idee, naja, ich habe so viele Bewerbungsunterlagen schon geliefert, ich habe meinen Lebenslauf hinschicken müssen, ein Motivationsschreiben, eventuell noch was Zusätzliches. Und man denkt sich, die wissen schon ganz, ganz viel über mich. Aber eigentlich geht im Lebenslauf viel verloren.
Erstens und geht darum viel geht's, verloren oder? Und zweitens, bitte überschätze den Recruiter oder die Recruiterin nicht. Also wenn du dir überlegst, wie viele Bewerbungsgespräche der oder die oft führt, der hat das dann oft so schnell nicht parat. Und natürlich sollte man sich als Personalist gut vorbereiten auf ein Gespräch, aber de facto ist es oft so, dass der Recruiter oder die Recruiterin am Weg ins Besprechungszimmer den Lebenslauf noch ein zweites Mal schnell überfliegt. Das heißt, bitte nützt die Gelegenheit, euch da wirklich vorzustellen und lasst Details, die im Lebenslauf auch schon breitgetreten wurden, bitte nicht aus. Ja, also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich persönlich schaue dann auch immer drauf, dass das jetzt kein Monolog seitens des Bewerbers oder der Bewerberin wird, sondern ich stelle immer Zwischenfragen. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und frage dann oft dazwischen, manchmal gezielt, manchmal auch weniger gezielt, weil es mich halt jetzt auch wirklich so interessiert. Und so soll mir dieser Teil des Gesprächs zu einem umfassenden Bild über meinen Bewerber oder meine Bewerberin.
Das heißt, wir starten mit einer guten Vorstellung, mit einer kleinen Bühne für die Bewerberinnen, wo wir de facto alles über uns erzählen können.
Genau, so ist es.
De facto der erste Eindruck, den du dann hast.
Genau. Natürlich entscheidest du dann auch selber, wie viel will ich tatsächlich von mir preisgeben. Ich bin beispielsweise eine, wie ich schon gesagt habe, neugierige Recruiterin. Ich frage dann auch gerne mal, was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit oder was machen Sie, wenn Sie nicht fleißig lernen und zur Uni gehen. Da muss dann jeder für sich selber entscheiden, wie viel will ich da tatsächlich preisgeben. Was ziehe ich mich jetzt zurück auf Allgemeinplätze wie Lesen,
mit Freunden
laufen, Freunde treffen oder gehe ich da wirklich schon ins Detail?
Ja. Mit welchen Fragen darf ich sonst noch rechnen? Weil ich finde, die Einführung ist halt einfach. Die kann ich für mich ja relativ gut auch üben im Voraus. Ich weiß ja, wer ich als Person bin, im besten Fall. Aber auf alles andere bin ich ein bisschen unvorbereitet. Ich weiß nicht grundsätzlich, was kommen könnte.
Ja, es gibt natürlich beliebte Bewerbungsfragen, die ohnehin schon überall kursieren. Und wenn man wirklich Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, gibt es auch viel Literatur, wie man denn auf solche Fragen zu reagieren hat. Ich versuche, diese Fragen eher zu vermeiden, weil nichts Verwertbares dabei herauskommt. Ja, also diese typische Stärken-Schwächen-Frage, ja, wir wissen alle, also wenn ich nach einer Schwäche gefragt werde, dann muss ich eine Schwäche finden, die in Wahrheit eine Stärke ist. Also was soll denn da für mich an mehr Informationen herauskommen? Jetzt weiß man aber natürlich nicht, mit welchem Recruiter man es zu tun hat. Das kann natürlich jemand sein, der gerade frisch von der FH-Personalwesen kommt und dieses Wissen im Rucksack hat und der packt halt eine Frage nach der anderen aus. Da macht es natürlich Sinn, wenn man sich das ein bisschen überlegt hat. Dieser langfristige Plan für die eigene Karriere, das ist vielleicht eine Frage, die ich auch immer versuche abzuklopfen. Also gerade in unserem Fall geht es ja oft darum, herauszufinden, will jemand wirklich langfristig in der Anwaltei sein und in der Anwaltei bleiben oder ist er eigentlich unentschlossen und
schaut sich quasi alles mal an.
Ja, also so diese Frage nach der eigenen Zukunft und der eigenen Zukunftsperspektive, die sollte man schon sich überlegt haben oder zumindest überlegt haben, was sage ich dann, wenn diese Frage kommt. Und ich versuche die Stärken-Schwächen-Frage oder die Frage nach den Stärken immer ein bisschen umzuformulieren, und zwar ist meine, und das ist tatsächlich meine Lieblingsfrage, die habe ich von einem meiner ehemaligen Vorgesetzten gelernt, und zwar ist die, wenn ich einen ihrer ehemaligen Chefs fragen würde, was er an der Zusammenarbeit mit ihnen besonders geschätzt hat, was würde er mir dann sagen? Und das ist natürlich die Frage nach den Stärken, aber sie animiert mein Gegenüber schon einmal dazu, sich ein bisschen mehr so in diesen Arbeitskontext hineinzuversetzen und ein bisschen mehr zu reflektieren, naja, was kann ich denn gut oder was habe ich in meinen bisherigen Jobs gut gemacht und wofür habe ich gutes Feedback bekommen. Also das ist vielleicht auch ein Tipp, den ihr mitnehmen könnt. Überlegt euch selber, ja, bei der Vorbereitung auf die Frage, was sind deine Stärken, was haben mir andere für Feedback gegeben oder was könnte einem meiner Kollegen oder meiner Chefs gefallen haben an meinem Arbeitsstil?
Das ist sicher sehr spannend. Ich muss gleich nachhaken, weil wir haben ja auch viele Studentinnen in unseren Reihen und oft schwingt so eine Unsicherheit mit, insbesondere wenn es eben um solche Fragen geht. Vielleicht, wenn es gerade der erste Job ist, man bewirbt sich als studentischer Mitarbeiter oder es ist gerade mal die erste große Position. Man denkt sich, ich habe jetzt nichts, was ich irgendwie anbieten kann. Ich habe auch nicht viel Vorgeschichte, die ich erzählen kann. Ist es etwas, was du als Recruiterin als negativ auffasst oder kann man sich da gerade eben als komplette Anfängerin erfangen und sagen, es ist mal so, es ist mein erster Job, ich bin super begeistert, ich bin fähig, vieles zu lernen?
Absolut, absolut. Also ich glaube, die wichtigste Grundregel ist überhaupt, authentisch zu sein. Das klingt so platt, aber es ist wichtig. Einfach nicht versuchen vorzugeben, jemand zu sein, der man nicht ist. Ja, und damit ist man, glaube ich, am richtigen Weg. Und vielleicht schon auch in der Vorbereitung auf die Gespräche drüber nachdenken, was macht mich denn als Person aus? Was kann ich anbieten, was vielleicht in einem Lebenslauf so nicht ablesbar ist? Ja? Ich habe mit meinem 15-jährigen Sohn einmal für die Schule einen Lebenslauf formulieren müssen und er hat dann hineingeschrieben, dass er Kapitän in seiner Fußballmannschaft ist. Und ich habe mir gedacht, ja, super, genau das. Er hat sonst nichts anzubieten, außer seinen schulischen Werdegang. Natürlich, das ist ein wesentlicher Aspekt seiner Person, aus dem ein Personalist, eine Personalistin gewisse Eigenschaften ablesen kann. Wenn der Kapitän der Fußballmannschaft ist,
Teamfähigkeit,
dann ist er teamfähig und dann hat er wahrscheinlich auch gewisse Führungsqualitäten. Also da bitte nicht versuchen, sich zu verstellen, denn es ist ganz logisch, wenn man sich für seinen ersten Job bewirbt, dann hat man halt noch keine Berufserfahrung und das ist okay. Man darf auch nervös sein.
Man sollte auch nervös sein, weil es soll ja auch ein großer Schritt sein. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Satz gelesen und der hat für mich das großartig verändert, diese Idee von Nervosität. Und ich finde, das ist auch beim Bewerbungsgespräch, finde ich, ein guter Anchor für einen selbst. Und das ging halt, wenn du nervös bist, zeigt das nur, dass es dir wichtig ist.
Genau so sehe ich das auch. Das habe ich in mir in meinen Notizen ganz fest angestrichen. Das wollte ich euch unbedingt sagen. Wenn mir eine Bewerberin oder ein Bewerber gegenüber sitzt mit hektischen Flecken im Gesicht, der vielleicht am Anfang oder die am Anfang ein bisschen herumstottert, dann zeigt es mir ja nur, wie wichtig das für ihn oder sie ist. Also bitte das auf jeden Fall mitnehmen. Im übertragenen Sinne oder wenn ein bisschen weiter gedacht, überträgt sich das auch aufs Outfit. Ja? Ich habe hier schon junge Bewerberinnen und Bewerber gehabt, die also viel zu förmlich gekleidet gekommen sind. Auch das bitte nicht schlecht fühlen. Das ist für mich als Auswählende ein absolut gutes Zeichen, dass die Person, mit der ich hier zu tun habe, das Ganze wichtig nimmt, sich was überlegt hat.
Ein Zeichen von Respekt.
Von Respekt natürlich.
Gegenüber dem Job, gegenüber dem potenziellen Arbeitgeber. Ja. Wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen. Und du hast schon sehr viele Bewerbungsgespräche geführt. Was ist der Nummer 1 Fehler, den du beobachtet hast? Also das, was dir sofort ins Auge sticht, wo du sagst, das war vielleicht nicht gut.
Also sofort ins Auge sticht ist natürlich eine gute Überleitung, Dora, weil es ist, und das weiß man aus psychologischen Studien rauf und runter, ja, es ist der erste Eindruck, der zählt. Das heißt, wenn da etwas schief geht, das ist so ein Makel, den kann man fast nicht wieder ausbügeln. Ja?
Das sind 3 Sekunden, heißt das. Na, eigentlich sogar unter einer Sekunde hat man den ersten Eindruck, richtig?
Genau. Also es ist wirklich, also ich kenne den genauen Zeitraum nicht, aber auch da bitte stresst euch nicht, aber nehmt euch das einfach mit, ja. Ihr erscheint pünktlich, ihr seid höflich und ihr habt euch irgendwas zu eurem Auftreten überlegt. Das heißt nicht, dass man überall mit Anzug und Krawatte oder Kostüm und Hosenanzug kommen muss, aber es muss einfach klar sein, man nimmt das wichtig und man respektiert die Situation. Also genauso wie wir es vorher auch schon angeschnitten haben. Also
guter erster Eindruck und
genau.
Die Sache
ja,
ist halb erledigt.
Das muss ich leider sagen.
Finde ich sehr gut. Weil wir jetzt eben so viele Zuhörerinnen haben, die sich gerade vielleicht auf das allererste Bewerbungsgespräch seit langer Zeit oder das erste überhaupt vorbereiten. Wenn wir jetzt ein paar Do's und Don'ts für Sie auflisten müssten, was wären Sie? Beginnen wir vielleicht mit den Do's.
Also wir haben schon erwähnt, Pünktlichkeit, allgemein gepflegtes, ich würde es mal als gepflegtes Äußeres bezeichnen, und natürlich auch eine gewisse Vorbereitung, nicht nur aufs Gespräch, sondern auch auf den Gesprächspartner. Das heißt, man sollte vielleicht beim Vereinbaren des Termins schon sicherstellen, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat, wie die Person heißt und wie die Rolle dieser Person ist. Das kann man, also kann man ohne weiteres erfragen, wer wird mein Gesprächspartner sein und wer ist das. Man kann ja heutzutage auch schon alles googeln, also da einfach einmal nachschauen, mit wem habe ich das da zu tun, auch um selber ein bisschen sicherer zu sein. Also das ist vielleicht das A und O. Dann gibt es natürlich immer den Mythos, Fragen vorbereiten. Mhm. Ja, auch das kann sinnvoll sein und kann dir selbst auch Sicherheit geben. Auch wenn du sie dann vielleicht nicht brauchst oder wenn schon viele Fragen beantwortet wurden im Laufe des Gesprächs, gibt dir das auch Sicherheit, wenn du weißt, ich habe da ein Gesprächsthema vorbereitet oder ich habe Fragen vorbereitet. Was ja auch wiederum signalisiert, dass du es ernst nimmst und dass es dir wichtig ist, einen guten Eindruck zu machen.
Ein Don't haben wir jetzt schon gehört. Welche weiteren gäbe es noch?
Ja, also eben Name und Rolle des Gesprächspartners nicht kennen, kann oft recht peinlich sein. Und ja, vielleicht auch ein unauthentisches oder auch, was man auch immer wieder erlebt, ein bisschen ein herablassendes Verhalten.
Wie manifestiert sich das?
Nicht so gut an. Wir haben es vorher schon erwähnt, es ist ein Bewerberinnenmarkt geworden. Also in Wahrheit bewerbe ich mich bei den jungen Menschen oder auch älteren Menschen, die da daherkommen, also bei potenziellen Kolleginnen und Kollegen. Aber das als Bewerberin oder Bewerber heraushängen zu lassen, dass es da eigentlich ein Ungleichgewicht gibt, das kommt gar nicht gut an. Ja, also da reagiere ich ziemlich allergisch drauf, weil ich da einfach das Gefühl habe.
Es vermittelt aber auch ein bisschen so den Eindruck so, okay, ja halt, wenn hier nicht, dann woanders, und dann fühlt man sich ja natürlich auch nicht wertgeschätzt, weil du nimmst natürlich dir auch die Zeit und schaut ja, dass die Person optimal ins Team passt, und wenn es da halt schon eben diese Respektfaktor nicht gibt.
Genau so ist es, und wir suchen eben wirklich die beste Passung für unser Team, und das ist so egal, ob ich da jetzt 100 Bewerberinnen und Bewerber stehen habe oder auch nur einen. Und es soll ja ein Gespräch auf Augenhöhe sein, also es ist eine Unterhaltung darüber, ob man sich später eine Zusammenarbeit vorstellen kann oder nicht. Und da diese Karte zu ziehen, diese Karte, ich sitze am längeren Ast, das kommt bei mir nicht gut an und ich glaube auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen nicht.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wir haben schon das Thema Nervosität ein bisschen angesprochen. Wenn man jetzt nervös ist, tendieren viele dazu, sehr viel zu reden. Mhm. Manche eben reden dann gar nicht, aber das ist eher so der kleinere Teil der Bevölkerung. Mhm. Wie ausführlich sollten denn die Antworten sein? Beziehungsweise kann man zu viel reden?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht quittiere ich die mal mit einer alten Recruiter-Regel. Ein gutes Bewerbungsgespräch ist eines, in dem die Bewerberin oder der Bewerber mehr spricht als der Personalist oder die Personalistin. Ja. Und von dem abgeleitet würde ich sagen, ja, Antworten können auf jeden Fall ausführlich sein, sollen auch ausführlich sein, und geübte HRler sind ja auch geübt darin, ein Gespräch zu leiten und in den richtigen Bahnen zu führen. Die führen dann auch immer wieder elegant zum Thema zurück. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ohne Punkt und Beistrich irgendwas daher zu plappern, macht natürlich auch keinen Sinn, aber da sollte man schon auch eben sich wieder dieses Zwiegesprächs bewusst machen und auch den Gesprächspartner gut beobachten und darauf achten, ob man den jetzt schon langweilt oder ob das noch eine Relevanz hat.
Im besten Fall eben nicht langweilen. Wenn man sich jetzt an die optimale Vorbereitung langsam annähert. Also wir haben schon gesagt, es gibt jetzt mittlerweile unzählige Informationen im Internet. Man weiß, wo man eben suchen kann. In erster Linie sind das eben die Webseiten der Kanzleien oder der Arbeitgeber, weil da kann man sehr viel über die Werte herausfinden, über die Teams, wo man sich bewirbt, etc. aber auch LinkedIn und Co. Mhm. Hast du das Gefühl, dass die Arbeitgeber oft zum Beispiel gestalkt werden? Weil mittlerweile findet man sehr viele Informationen durchaus im Internet.
Natürlich, und ich finde das gut. Also das würde ich umgekehrt genauso machen. Auch ich google Bewerberinnen und Bewerber gelegentlich.
Wirklich?
Ja, wenn ich die Zeit habe dazu, meistens, ich gestehe, ist es dann im Nachgang des Gesprächs. Ja, wenn ich merke, der oder die interessiert mich, da würde ich gerne mehr wissen. Ja, natürlich, natürlich soll man das machen. Und diese Plattformen leben ja zum Teil auch davon. Also auf LinkedIn, ich glaube, es gibt Studien darüber, dass Personen, die auf LinkedIn sind, eh alle einen Job suchen oder viele davon einen Job suchen. Also ja, nein, das kann man auf jeden Fall machen und zeigt mir auch, dass man die Sache ernst nimmt und dass man sich vorab informiert. Also ich würde euch
durchaus
ermutigen dazu, das zu tun.
Solange man nicht fragt, wie der Urlaub war vor 5 Jahren, oder?
Ja, ja, ja. Hast du recht.
Ich würde jetzt nochmal gerne Richtung Frauenthemen abschweifen. Warum? Weil wir wissen, dass Frauen oft im Bewerbungsgespräch gewisse Fragen gestellt bekommen, die bei den Männern nicht ganz so häufig sind. Wir wissen auch, dass diese Fragen eigentlich nicht gestellt werden dürfen.
Ja.
Wie glaubst du, oder was würdest du uns raten, wie geht man damit um als Frau? Wie kann ich dem vielleicht elegant ausweichen?
Ich wiederhole das gerne, was du gesagt hast, Dora. Das sind verbotene Fragen, ja, im Sinne von, sie dürfen in einem Bewerbungsgespräch nicht gestellt werden und haben dort nichts verloren. Und da geht es ja nicht nur um die Frage nach der Familienplanung, dem Kinderwunsch oder einer möglichen Schwangerschaft, sondern da geht es ja auch um andere extrem wichtige Themen wie sexuelle Orientierung, politische Einstellung, Gesundheitszustand. Also das ist eigentlich ein No-Go. Und das wissen, geübte HRler wissen das. Die stellen diese Fragen nicht, versuchen allenfalls, das irgendwie auf anderem Wege aus dem Gespräch herauszulesen, aber eigentlich sind es absolute No-Go-Fragen. Jetzt kommt man natürlich trotzdem immer wieder in die Situation, leider Gottes, es ist so, dass diese Frage gestellt wird und sie kommt halt meistens von ungeübteren Recruiterinnen und Recruitern. Und da bist du natürlich schon in einer etwas heiklen Situation,
absolut,
weil du möchtest natürlich trotzdem keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Und da würde ich dir mal raten, einfach mal ruhig zu bleiben und ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie ist das Gespräch denn bisher verlaufen? Ist es locker und eher auf einer amikalen Ebene verlaufen, dann kannst du vielleicht auch die Frage humorvoll quittieren, im Sinne von, ah, habe ich da was übersehen? Ist das ein Kriterium? Wenn das Gespräch jetzt aber eher distanziert verlaufen ist und sehr auf der sachlichen Ebene geblieben ist, dann musst du natürlich auch sachlich bleiben, im Sinne von, ich glaube, das ist keine zulässige Frage. Hat das irgendeine Relevanz für die Besetzung der Position? Also da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Und was vielleicht hilfreich zu wissen ist, ist, dass wenn du wirklich mit dem Rücken zur Wand stehst und dir nichts Vernünftiges einfallen will, weil das ist ja gerade oft so, wenn man nervös ist, dann fallen einem die guten Dinge halt auch nicht ein, dann hat es auch keine negativen Konsequenzen, wenn du die Unwahrheit sagst. Also wenn du schon fleißig am Kinderplanen bist, musst du das jemandem nicht auf die Nase binden. Du kannst auch sagen, nein, die Karriere steht für mich an erster Stelle. Es wird keine Konsequenzen haben.
Ja. Finde ich auch. Aber danke, dass du das so ehrlich angesprochen hast, weil ich finde, das sind durchaus Themen, die für Frauen sehr, sehr relevant
absolut
sind, über die man
absolut
viel zu wenig redet. Zurück ins ganz Positive.
Ja.
Wir haben ja gesagt, über 15 Jahre Erfahrung bei Bewerbungsgesprächen und allen möglichen Agenten rund um Mitarbeiterinnen. Was hat dich bisher total begeistert? Was waren so die Momente, wo du gesagt hast, boah, das war irgendwie cool, und wie können wir das vielleicht für uns für unser nächstes Bewerbungsgespräch mitnehmen? Wir haben gehört, guter erster Eindruck, Pünktlichkeit, gepflegtes Äußeres, aber war noch irgendwas dabei, wo du gedacht hast,
Also bei mir ist es oft wirklich der menschliche Faktor, muss ich ehrlich sagen. Weil die Qualifikationen kann ich aus dem Lebenslauf ablesen. Da gibt es selten etwas, was dann erst im Bewerbungsgespräch zutage tritt. Es sind wirklich die menschlichen Aspekte, die mich dann begeistern. Mir fällt jetzt ein Beispiel ein. Wir haben eine Mitarbeiterin, die mich im Bewerbungsgespräch gefragt hat, ob sie ihre Arbeitszeiten so legen kann, dass sie sie mit ihrer freiwilligen Arbeit im St. Anna Kinderspital vereinbaren kann. Das beeindruckt mich. Jemand, der nicht nur die fachliche Qualifikation hat und der alle Skills mitbringt, die man braucht, sondern der einfach auch menschlich so ist, dass ich sage, wow, das finde ich bewundernswert, das finde ich toll. Oder auch, wenn du ein spannendes Hobby hast, wenn sich die Möglichkeit ergibt, im Gespräch das zu sagen, finde ich immer toll. Ja, ich will ein umfassendes Bild des Menschen haben und wir wollen mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten, die vielfältige Interessen haben. Nicht nur die Anwaltei und ihre Schriftsätze und ihre Verträge, sondern wir wollen mit interessanten Menschen zusammenarbeiten, die vielfältige Interessen haben. Wir haben letzte Woche eine Praktikantin aufgenommen, die Eishockey spielt auf sehr professionellem Level. Also Wahnsinn. Das sind so die Dinge, die mir dann auch sehr in Erinnerung bleiben. Also alleine da für den Wiedererkennungswert lohnt sich es natürlich, diese Dinge auch anzusprechen. Aber mich persönlich beeindruckt. Das mag bei anderen anders sein, aber ich finde das toll.
Die Persönlichkeit im Vordergrund, ja. Das gefällt mir. Wir gehen jetzt davon aus, wir haben unser Bewerbungsgespräch absolut gemeistert. Mhm. Man weiß, die Stelle ist vielleicht in Aussicht. Da geht es dann um die harten Themen, sagen wir es mal so. Insbesondere um die Gehaltsverhandlungen. Mhm. Ich finde, finanzielle Vergütung ist natürlich ein großes Thema, auch für junge Menschen. Hast du Tipps, wie man sich auf das optimal vorbereitet? Weil oft hat man keine Erfahrung oder keine 15 Jahre Erfahrung wie bei dir. Mhm.
Naja, es gibt ja, also zumindest für unsere Branche, und ich gehe davon aus, dass das für andere Branchen auch gilt, diverse Informationen, die man über Einstiegsgehälter finden kann. Ja? Und das ist sicher gut, sich auch im Zuge der Vorbereitung auf das Gespräch, sich dahingehend vorzubereiten. Was ist denn üblich? Gerne da auch den Freundes- und Bekanntenkreis nützen, denn Papier ist geduldig. Meine Überzeugung ist, es wird bei solchen Dingen oft auch ein bisschen dick aufgetragen. Also wirklich versuchen, sich da umfassend umzuhören. Was ist denn üblich? Was ist realistisch? Das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann wird man vermutlich im Gespräch einmal danach gefragt werden. Also ich bin ja immer die erste Station für Bewerberinnen und Bewerber auf ihrem Weg durch den Recruiting-Prozess. Und im ersten Gespräch wird nicht viel verhandelt. Da wird meistens einmal geschaut, wie ist der Rahmen? Also was wünscht sich der Bewerber oder die Bewerberin? Und inwieweit ist das mit unserem Schema oder unserem Gehaltsrahmen vereinbar. Also einfach da auch ein bisschen entspannt herangehen, vorbereiten, mal überlegen, was könnte der Rahmen sein und dann einfach auf die Frage hin, was du denn gerne verdienen möchtest, mal ansprechen. Du wirst dann ohnehin ein Feedback dazu bekommen und kannst es dann vielleicht, wenn es beim ersten Gespräch nicht klappt, kannst du dann nochmal nacharbeiten oder ein bisschen überlegen, wie weit wäre ich auch bereit, Abstriche zu machen. Also das ist Work in Progress, würde ich sagen.
Man kann es auch für die Zukunft mitnehmen.
Genau.
Also im besten Fall bleibt man ja länger.
Genau.
Wir haben gewusst, in der Corona-Zeit viele Online-Interviews. Vielleicht ganz kurz noch zu dem. Ist es noch ein Thema?
Teilweise. Ich bin grundsätzlich für diese Möglichkeit sehr dankbar. Also Corona hat ja vieles in Bewegung gebracht, also gerade was die Themen wie Homeoffice und Digitalisierung auch von Meetings betrifft. Und es macht natürlich manche Gespräche einfacher. Wenn ich jetzt ein Praktikantenprogramm habe und einen Bewerbungsprozess führe zu einer Zeit, während der viele Studentinnen und Studenten auf Auslandssemester sind, dann ist es ja toll, dass ich diese Möglichkeit habe und dass ich diese Damen und Herren auch integrieren kann in den Bewerbungsprozess.
Gibt es etwas, worauf man dann besonders achten soll? Ich meine jetzt abgesehen von der technischen, von der technischen Komponente, wo man eben sagen soll, gute Internetverbindung. Etwas, wo du sagst, da sollte man besonders eben drauf achten.
Also mein Tipp wäre, wenn du es dir aussuchen kannst, dann wähle immer das persönliche Gespräch, weil es einfach
persönlicher ist,
genau. Und du hast natürlich die Möglichkeit, dein Gegenüber und das Unternehmen in allen Facetten kennenzulernen und kannst dich auch in allen Facetten präsentieren. Wenn das nicht möglich ist und du die Möglichkeit eines Online-Gesprächs hast, dann ist das, glaube ich, ein guter Ersatz. Und es gibt ein paar Tipps, die man schon beherzigen kann. Und auch da sind wir wieder bei der Vorbereitung. Ja? Überlege dir gut, wo und wann du das Gespräch machst. Es wird nichts bringen, das Gespräch zwischen zwei Unitermine reinzuquetschen und dann am Handy irgendwo auf der Parkbank sitzend dieses Gespräch zu führen. Also zuerst Zeitpunkt gut wählen, Ort gut auswählen. Internetverbindung hast du schon angesprochen, Dora, das ist natürlich enorm wichtig. Das kann man auch ausprobieren. Du wirst ein Zimmer in deiner Wohnung suchen, von dem du weißt, dass das WLAN dort gut und ausreichend ist.
Im besten Fall.
Also das haben wir besprochen, guter Platz. Ich glaube auch, dass eine gute Beleuchtung wichtig ist. Da kann man so viel machen und gerade im Instagrammer-Influencer-Zeitalter fehlt mir ehrlich gesagt fast ein bisschen das Verständnis für schlechtes Licht oder schlechtes Rüberkommen im Online-Interview. Also da lohnt es sich, einmal sich die Mühe zu machen, zu schauen, wie komme ich denn gut rüber und wie leuchte ich mich denn gut aus. Ich persönlich finde Tageslicht immer gut, aber es gibt natürlich, wir wissen es, es gibt ganz viele Hilfsmittel, die man da heranziehen kann. Das wisst ihr wahrscheinlich besser.
Stichwort Ringlight.
Ja, genau. Also ihr müsst kein Ringlight kaufen, aber...
Also es geht auch mit dem Handy. Wenn man die Flashlight-Kamera halt umlegt, weil die gibt es ja tatsächlich bei den Smartphones, funktioniert ganz gut.
Tatsächlich, danke. Danke für den Hinweis. Ja, Hintergrund ist natürlich auch ein Thema. Es muss nicht der Artificial-Hintergrund sein, den dir das Tool vorschlägt. Man kann einen netten Platz in der Wohnung finden. Blumen sind okay, Bücher sind okay. Neulich habe ich eine Kücheninneneinrichtung gesehen. Da habe ich mir gedacht, okay, es wäre vielleicht der verschwommene Hintergrund besser gewesen. Dann solltest du die Kamera oder deinen PC so platzieren, dass du nicht immer nach unten schaust. Das ist selten vorteilhaft. Also versuche, wenn du ein Notebook hast, du kannst das auf ein paar Bücher draufstellen, dann steht das schon mal ein Stück höher und du schaust schon ein bisschen vorteilhaft. Genau. Du schaust schon ein bisschen vorteilhafter aus der Wäsche. Man ist auch geneigt dazu, immer in den Bildschirm hineinzuschauen. Eh ganz klar, weil da tut sich alles. Da siehst du dein Gegenüber, da siehst du dich selber. Oft schaut man ja dann auf sich selber und überlegt, wie schaue ich denn jetzt aus? Zwinge dich trotzdem hin und wieder direkt in die Kamera zu blicken. Also zumindest am Anfang bei der Begrüßung, schau mal kurz hinein. Das sieht man. Ja. Und dann vielleicht noch Kleidung ist natürlich auch ein Thema. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass authentisch sein so wichtig ist. Ich glaube, es ist nicht authentisch im Kostüm zu Hause in der Küche zu sitzen. Also denk auch darüber nach, was passt denn jetzt? Also man wird nicht im Pyjama-Shirt noch dort sitzen, aber...
Vielleicht mit dem unteren Teil vom Pyjama, passiert ja auch öfters, oder?
Ja, das haben wir tatsächlich schon manchmal vermutet, dass das so sein könnte. Aber auch da kann man ein bisschen drüber nachdenken, was kommt denn authentisch rüber und was ist denn glaubwürdig als Outfit?
Danke für die tollen Tipps. Wer hätte sich gedacht, dass wir so viel von Influencern lernen können, tatsächlich für unser Online-Interview. Wenn wir uns jetzt schon zum Ende A von dieser Folge bewegen, aber A oder B auch zum Ende halt von einem Bewerbungsgespräch. Oft ist es so, dass man am Ende angesprochen wird darauf, wie es weitergeht. Und oft kommt eben die Rückmeldung, wir werden uns melden, vielen Dank. Wie geht man damit um, wenn sich die Recruiter vielleicht nicht melden? Passiert ja immer wieder, dass man sich irgendwo bewirbt, man hat vielleicht ein Gespräch gehabt und plötzlich hört man gar nichts. Wie geht man damit um?
Also das sollte natürlich keinesfalls passieren und ist eine absolute Unart. Ja. Ich weiß, dass es passiert. Ich befürchte, es ist auch mir schon passiert. Dementsprechend dankbar bin ich, wenn sich der Bewerber oder die Bewerberin dann meldet. Also bitte ja, auf jeden Fall nachfragen. Also spätestens nach 2 Wochen kann man auf jeden Fall mal durchrufen oder auch nur ein kurzes E-Mail schreiben. Wenn man nicht lästig sein möchte, dann schreibt man ein kurzes E-Mail, dann hat das Gegenüber auch die Möglichkeit nachzusehen, was ist da los und hat die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Also bitte ja, auf jeden Fall nachfragen und nicht böse sein.
Ja, oft kommt so das Leben dazwischen, das weiß man ja eh selber. Aber wenn man die Stelle ganz besonders haben möchte, ich glaube, da ist man schon halt sehr davon tangiert, dass es vielleicht nicht so schnell kommt.
Auf jeden Fall. Und auch das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass du es ernst nimmst und dass du den Job wirklich gerne haben möchtest.
Wir haben auch schon öfter bei unseren letzten Events mit KWR auch darüber geredet, dass es oft halt für beide Seiten passen muss. Also der Arbeitnehmer muss in die Unternehmenskultur passen, aber auch der Arbeitgeber muss von seinen Werten her für einen Arbeitnehmer passen. Das heißt, oft kommen sehr viele Komponenten ins Spiel, wenn es sich um die Wahl der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters geht. Wie geht man dann eben mit Niederlagen um?
Ja,
weil man denkt sich natürlich, ja,
Niederlagen sind bitter. Und ich kann dir sagen, Dora, es sind Absagen für mich fast genauso unangenehm wie für den Bewerber oder die Bewerberin. Niemand übermittelt gerne schlechte Nachrichten. Also so viel nur mal dazu und aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass es eben nicht nur die Qualifikation ist, die zählt, sondern dass es manchmal nur Nuancen oder eben auch das Bauchgefühl ist, das entscheidet. Und das ist okay so. Ich glaube, man muss es für sich so einordnen, es ist, wie es ist, das ist schade, das kann man auch zum Ausdruck bringen. Also man kann durchaus auch dem HRler oder wer auch immer die Absage übermittelt sagen, dass man das jetzt sehr schade findet, dass man sehr gerne für dieses Unternehmen gearbeitet hätte. Denn vielleicht schafft man so noch einen guten Eindruck zu hinterlassen und ist dann, wenn es vielleicht ein zweites Mal gibt,
vielleicht
dann
doch
glückreich. Ja? Ja.
Also es ist durchaus positiv, wenn man danach sagt, sollte noch eine Stelle offen sein, die passt. Behalten Sie meine Informationen in Evidenz,
genau,
und so weiter.
Genau.
Was sehr positiv ist. Finde ich gut. Ich finde, es ist immer sehr nett zu hören, dass es vielleicht doch nicht an einem selbst immer liegt, sondern dass es halt einfach viele verschiedene Faktoren sind, die ins Spiel kommen.
Also wenn ich jetzt nochmal ein Beispiel aus meiner Praxis nennen darf, also wir haben ein sehr, sehr beliebtes Summer Associate Program im Juli. Da haben wir regelmäßig über 100 Bewerbungen und haben aber nur 4 Plätze zu vergeben. Das ist einfach enorm schwierig, sich gegen so viele andere Bewerberinnen und Bewerber durchzusetzen. Manchmal hat es auch Gründe, die man selbst gar nicht am Radar hat. Vielleicht befindest du dich gerade im Studium an einem Punkt, wo du noch nicht weit genug bist für das Programm oder vielleicht schon zu weit. Also das hat so viele Aspekte, die man gar nicht alle überblicken kann. Und da ist es einfach wichtig, wie heißt es so schön, aufstehen, Krönchen richten,
weitermachen. Im Sinne von weitermachen darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für die tollen Einblicke. Wir haben definitiv viel mitgenommen für unser nächstes Bewerbungsgespräch. Wer weiß, vielleicht sogar bei dir.
Wer weiß, ich würde mich freuen.
Ich glaube, viele Bewerberinnen auch. Und vielleicht sehen wir uns bei einer weiteren Folge oder bei einem weiteren Event, wo es noch
Das auf jeden Fall. Herzlichen Dank, liebe Dora. Es war mein erster Podcast oder meine erste Podcast-Aufnahme und es hat mir riesigen Spaß gemacht. Dankeschön.
Daumen auf. Danke.